Die Hauspost gibt es ab jetzt nicht nur zum Lesen, ab jetzt auch zum Hören. In unserem Hauspost-Podcast.
Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 6 unseres Hauspost-Podcasts aus Schwerin.
Thomas Blum redet unverblümt mit Schwerinern, die was zu sagen haben. Unser Gast ist diesmal
Lutz Dettmann. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sommerzeit ist Reisezeit und so haben wir uns mit unserem mobilen Podcast-Studio heute aufgemacht, so ein bisschen vor die Tore von Schwerin, nicht allzu weit, wir waren ein bisschen vorsichtig. Wir sitzen jetzt in Rugensee am Ufer des gleichnamigen Gewässers im Wohnzimmer der Familie Dettmann. Erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
Würde gern geschehen.
Ja, und wie in jedem Podcast möchte ich Sie ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind 1961 in Kriewitz geboren, in Schwerin aufgewachsen und haben dort auch bis 1997 gelebt. Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder und Sie sind vom Beruf Vermessungsingenieur.
Techniker.
Techniker, Entschuldigung.
Techniker.
Vermessungstechniker. Steht hier auch auf meinem Skript. Was uns heute beschäftigen soll in erster Linie ist aber Ihr, das werden wir gleich besprechen, Ihr Zweitberuf, Ihre Berufung, Ihr Hobby, wie auch immer Sie das dann bezeichnen. Sie sind nämlich Schriftsteller und haben schon eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht. Als ich mich so ein bisschen mit Ihnen beschäftigt habe, da habe ich gesehen, dass wir an einigen Stellen Gemeinsamkeiten haben. Wir sind fast gleich alt, wir sind beide in der DDR aufgewachsen, Sie in Schwerin, ich in Rostock. Und insofern habe ich mir gleich als erstes mal Ihr Buch, Wer die Beatles nicht kennt, vorgenommen und das mit großem Interesse gelesen. Sie haben in diesem Buch und noch im Nachfolgebuch, wenn ich das richtig gefunden habe, Tiefenkontrolle, haben Sie Ihre Jugend in der DDR, so in den 70er und glaube ich auch in den Anfang der 80er Jahre verarbeitet. Was hat dazu den Anstoß gegeben?
Der Anstoß waren eigentlich meine Kinder oder mehr mein Sohn, der ist ja der Ältere von den beiden, der ist Jahrgang 85, unsere Tochter ist Jahrgang 89 und er hat mich damals dann nicht immer mehr nach der DDR gefragt, als er dann so in diesem Alter war, um mit dem Nachdenken zu beginnen. So, und ich habe ihm erstmal ein bisschen was erzählt und habe aber dann gedacht, na wieso, setz dich hin, schreib mal auf, wie es war. Der erste Teil ist auch noch sehr autobiografisch, der andere Teil nachher ist dann eben verwebt und ich habe eben versucht, so diesen Alltag eines Jugendlichen, später im Sommer 1976 darzustellen, eben auch auf die lustige Art, um auch zu zeigen, dass wir in der DDR nicht nur, wie man es ja oft gehört hat oder auch heute noch leider hört, eben ja den grauen Alltag gehabt haben. Und ich denke, das kommt in dem Buch auch gut rüber so. Also ich habe es mitbekommen, naja, es war auch recht erfolgreich, es kam ja als Taschenbuch bei Piper nochmal raus und wurde ja auch im Westen gelesen und ich bekam dann auch aus dem Westen Zuschriften, auch von Schulklassen, die dann eben schrieben, ja, sie waren ganz erstaunt, dass eben ja unsere Jugend in der DDR ähnlich war wie bei ihnen drüben, auch von Altersgenossen, sage ich mal, aus dem Westteil. Also wir haben eben unsere kleine Rebellion gehabt, die hatten ihre große Rebellion. Wir haben Fragen an die Erwachsenen gestellt und sie haben auch diese Fragen gestellt und ja, das hat mich dann eben auch animiert, nachher diesen zweiten Teil zu schreiben, die Tiefenkontrolle. Und die spielt ja bei der Nationalen Volksarmee, ist auch nicht mehr so autobiografisch wie der erste Teil. Also da habe ich wirklich viel mehr recherchiert und habe auch Figuren eingegeben. Da haben sich natürlich viele wiedererkannt. Hatte ich auch einige unbequeme Fragen dadurch. Aber das ist eben dann doch, sage ich mal, mehr ein Roman. Und mich stört, will ich mal gleich sagen, dieses Wort Schriftsteller so ein bisschen. Also Schriftsteller sind für mich Leute, die wirklich ja, davon leben, große Bücher geschrieben haben. Also für mich, ich sehe mich doch mehr als Autor. Auch wenn es schon ein paar Bücher geworden sind und das Schreiben eigentlich mehr als ein Hobby für mich ist. Es ist ja in Estland sind ja auch zwei Bücher erschienen, aber Schriftsteller ist so ein bisschen so, ach, dann sehe ich mir Thomas Mann und Günter Grass und ach, das ist so ein bisschen groß.
Sehr große Fußstapfen.
Sehr große dann, ja. Fußstapfen,
okay. Genau. Sie haben schon gesagt, ein Teil ist auch autobiografisch. Sie haben ja auch ein bisschen so einen Kunstgriff verwendet und benennen den Ort nicht, aber ich denke, jeder erkennt.
Das sind ja nicht nur der Ort, das sind ja auch die ganzen Straßen, ja. Vossstraße ja. Und
ich habe mich gefragt, wie viel Lutz Dettmann steckt in diesem Klaus Levitzow? Das ist ja die Hauptfigur.
Also vom Charakter her steckt schon sehr viel drin. Und eben diese Beschreibung der Straßen, das ist mein Kiez, da bin ich aufgewachsen. Und dieses, wer die Beatles nicht kennt, ist impotent, so heißt es ja komplett. Da stand ja auch noch bis vor, ich glaube, 5 Jahren an diesem Tunnel, wo wir uns immer getroffen haben. Das wurde immer nachgeschrieben. Irgendwann hat dann die SWG oder WGS dann mal eine Renovierung gemacht, dann war es weg. Also es steckt schon viel von mir drin. auch dieses, ich sag mal, diese Fantasiebilder, die er hat, also das habe ich sehr oft gehabt und es ist sehr viel von mir drin. Gerade im ersten Teil des Buches.
Sie ja, beschreiben die DDR so, das hat mich unheimlich angesprochen, so wie ich sie eigentlich auch wahrgenommen habe in meiner Jugend, so mit einer gewissen kritischen Distanz. Ihr Held, also dann sie selber ja auch, letzten Endes hat viele kritische Fragen, die er natürlich ja nicht wirklich beantwortet bekommt und was ihn anecken lässt. Und also schon eine liebevolle Schilderung, also ihrer eigenen Geschichte, aber trotzdem ja mit einer gewissen Distanz zu dem Staat, zu dem System. Und da habe ich mich so gefragt, das ist ja etwas, was, glaube ich, nicht alle so erlebt haben. Sicherlich einige oder viele, aber nicht alle. Haben Sie auch negative Reaktionen bekommen auf diese Art der Darstellung?
Also bei den Beatles überhaupt nicht. Bei der Tiefenkontrolle war es anders. Also da haben sich natürlich Offiziere getroffen gefühlt. Also ich habe ja damals auch in Dabel gelesen, das lief über Deutschland und Kultur, die hatten das organisiert, einen Rundgang eben auch durch die Kaserne und da waren eben auch Offiziere aus Dabel dabei. Im Buch ist es ja dem, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, schon so lange her. Und, Buchholz heißt es da. So, und da gab es schon unbequeme Fragen auch. Ne? Was heißt unbequem? Für mich waren sie nicht unbequem, weil ich habe eigentlich in dem Buch nichts verniedlicht. Ich habe ja auch keinen Helden da gemacht. Er ist ja eigentlich ein, sag ich mal, Mitläufer. Ich hatte das Buch damals beim Mitteldeutschen Verlag eingereicht. Die wollten eigentlich, dass er in Schwedt endet. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil das ein Bruchteil der Soldaten war, die dort ins Militärgefängnis gekommen sind. Also da gab es wirklich schon unbequeme Fragen. Aber ich wollte das auch beim Schreiben. Und so war ja auch die NVA in großen Zügen.
Hm. Aber so, wie gesagt, aus dem ersten, Sie schildern ja auch so, ja, Parteifunktionäre in Betrieben und sowas. Also aus diesem Kreis haben Sie nie irgendwie negative Reaktionen
bekommen. Also wirklich von vielen Altersgenossen habe ich Zuschriften bekommen. Und auch eben von jungen Leuten, die sagten, ja, okay, wir sind 30 Jahre später, haben wir diese Zeit durchgemacht, aber eigentlich ähnelt sie doch ganz schön unserer Zeit. Und da war ich auch mal so ein bisschen erstaunt bei. Und eben auch so, da kommt ja in diesem Buch auch dieses Sommerfeeling durch, dieses Sommergefühl. So, das hat wohl jeder in dem Alter, wenn man 15, 16, 17 ist und ja, die Mädels eben mehr als nur Klassenkameradin werden.
Sie haben gesagt am Anfang, also den Ausschlag oder die Motivation haben Ihre Kinder gegeben, die gesagt haben, Mensch, wie war denn das damals? Und dann haben Sie das aufgeschrieben. Ich gehe mal davon aus, Ihre Kinder haben die Bücher auch gelesen. Ja. Wie war deren Reaktion darauf?
Also die beiden autobiografischen Bücher waren sie natürlich, das war für sie ein anderes Lesen, als die anderen Bücher hatten. Ne? Die beiden Estland-Bücher kennen sie, da kennen sie durch unsere Urlaube eben die Gegend, die wir da beschreiben. Ne? Aber die beiden ersten Bücher waren schon ja für sie ja unser Vater, zum Teil eben. Ne? Das war schon, doch, wir haben da viel drüber diskutiert und das wollte ich ja damals auch. Dann, deswegen bin ich ja angefangen. Und ich habe auch eigentlich nie vorgehabt, den ersten überhaupt ein Buch zu veröffentlichen. Das war eigentlich erst nachher Anstöße von Freunden, die da gesagt haben, versuch doch mal. Und es hat auch ziemlich lange gedauert. Also der Text war, glaube ich, 98 fertig und 2004 klappt es dann mal Langmüller.
Das ist ja was man öfter hört und liest. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch so ein bisschen zu diesem Thema, das Autorendasein. Ich vermeide jetzt den Schriftstellerbegriff. Was mir so durch den Kopf ging, haben Sie mal darüber nachgedacht, das zeitlich weiter zu spinnen? Denn dann kam ja, wie wir alle wissen, relativ bald eine super spannende Zeit, also die Wendezeit, so ein bisschen das 88, 89, 90, eine Zeit, in der sich ganz, ganz viel geändert hat im Leben ganz vieler Menschen. Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Oder
nicht nur nachgedacht, also ich habe ein 80-seitiges Skript zu liegen, also habe viele Skizzen, habe das aber damals weggelegt, weil dieses Thema Estland für mich dann kam und das brannte mir mehr. Ich habe jetzt gerade vor kurzem den alten Text rausgeholt und habe ihn gelesen. Also es ist ja teilweise ist er jetzt 15 Jahre alt, ne? Und ich weiß jetzt nicht, was ich da mache. Ob ich ihn wirklich dann so in dem Stil weiterführe, weil man sich ja doch ein bisschen weiterentwickelt, oder ob ich ihn irgendwann mal weiterführe. Da vielleicht gar nicht so in so, als ich will jetzt nicht sagen, also ich habe kein Zeitfenster dafür, aber irgendwann kribbelt es dann und dann. Beim Lesen hatte ich schon so ein bisschen Kribbeln. Also ich habe ihn wirklich 10 Jahre nicht angeguckt.
Ja, okay. Ich hatte es gesagt, wir sind beide in der DDR aufgewachsen. Wir haben beide erlebt, was so ein System, wie das agiert, was möglich ist, aber vor allen Dingen auch, was nicht möglich ist. Das war ja doch relativ viel. wollte ich mal den Bogen schlagen, jetzt eigentlich so zu unserer aktuellen Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir lesen und sehen ja ganz viel von Leuten, die ja das, was Corona-bedingt an Einschränkungen, an Eingriffen ist, sehr, sehr kritisch. Dann ist von Diktatur die Rede und ich weiß nicht, was alles. Ich denke immer dann, ja, es ist doch ein bisschen was anderes als das, was eine wirkliche Diktatur ausmacht.
Natürlich.
Wie sehen Sie das?
Genauso, ich sehe es genauso. Also dieses Wort Diktatur in diesem Zusammenhang zu bringen, ist völliger, wirklich Blödsinn. Also so sehe ich das. Ja. Es geht um die Gesundheit. Wie jetzt diese Maßnahmen durchgeführt werden und ob das jetzt wirklich in jeder Konsequenz richtig ist, ist die andere Seite. Aber es ist ja nochmal Fakt, das ist eine Pandemie und da muss man sich einschränken und wir machen es auch. Also wir laufen jetzt natürlich nicht komplett in Vollschutz rum und füllen uns, aber man sieht sich vorher und also das ist für mich völliger Irrsinn, das in Frage zu stellen jetzt, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben. Also dann könnte man mal eine Zeitreise mal beantragen und das mal wirklich erleben,
ja,
wie es in der Diktatur ist.
An einer anderen Stelle finde ich die Diskussion allerdings schon etwas eher nachvollziehbar. Da geht es nämlich dann darum, dass von vielen Publizisten, Journalisten, auch Autoren, Schriftstellern beklagt wird, dass wir uns in bestimmten Bereichen so auf dem Weg zu einer Meinungsdiktatur befinden.
Ja,
dass so bestimmte Dinge nicht mehr gesagt werden dürfen, wenn man nicht riskieren möchte, dass man also dann wie heißt das so, neudeutsch, einen Shitstorm im Internet erntet oder dass man dann, dass Veranstaltungen gecancelt werden.
Also die Diskussionskultur, die wir in Deutschland haben in den letzten Jahren, die ist zum Teil wirklich gruselig, finde ich. Also man kann wirklich nicht mehr frei diskutieren, man wird sofort in eine Nische geschoben, natürlich jetzt nicht generell, aber von vielen eben. Und dann eben auch diese Neumöglichkeiten des Internets, also man kann wirklich über jeden schimpfen, sich über jeden aufregen, jeden beschimpfen, ohne ihn in die Augen zu schauen, was natürlich dann viel leichter ist. Derjenige kann sich nicht sofort wehren und dadurch geht das natürlich viel einfacher, gerade für Leute, die sonst nicht diskutieren können oder wollen. Also mir selber ist es ja auch schon passiert, als das Israel-Buch damals rauskam, dass ich dann da einige Mails hatte, du Judenfreund und schäm dich. Und also 3 Mails waren es insgesamt.
Haben Sie darauf reagiert?
Nein, das ist mir einfach zu doof. Muss ich so sagen.
Ja.
Also ich diskutiere gern und gerade bei dem Israel-Buch habe ich auch Diskussionen gehabt und jeder kann seine Meinung vertreten, aber dann wirklich auf Augenhöhe und direkt. Ne?
Das ist ja das eine. Das andere ist ja noch, dass ja so, also neben diesen Beschimpfungen, das ist so eine gewisse Unart, aber was ich auch beobachte, ist, dass teilweise ja eine Sprachlosigkeit auch herrscht zwischen so verschiedenen Meinungslagern, dass man sich gegenseitig gar nicht überhaupt zu Wort kommen lässt.
Sondern man schreit sich gegenseitig nieder.
Ja.
Das ist ja auch.
Ja. Ja. Haben Sie eine Idee, wie man das wieder ändern kann?
Eine Idee, wie man das wieder ändern kann? Das ist eine gute Frage. Nein, wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine, ich sage mal, eine große, also ganz wichtig ist eben die Pressefreiheit und dass die Presse dies auch wirklich nutzt, offen zu reden und offen zu schreiben und Diskussionen anstrebt, ich sag mal jetzt anleiert. Also das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und eben, dass man den Leuten nicht jetzt Meinungen vorsetzt, die dann ja wirklich nur noch nachgebetet werden. Also das ist wirklich, dass es so wirkt, so dieser Fakt steht in der Zeitung und das ist jetzt Fakt und das ist die wirkliche Wahrheit und da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn wir darüber diskutieren, dann ja, liegt hier falsch. Also das finde ich. Also die Presse hat schon eine große Verantwortung. Nicht nur die Presse, natürlich alle Medien. Für mich ist jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, das Internet hat natürlich die Möglichkeit, also viele Leute haben durch das Internet die Möglichkeiten, ungestraft zu schimpfen, zu meckern, generell zu meckern, alles in Frage zu stellen. Aber andererseits eröffnet dieses Internet ja auch solche Möglichkeiten, breit gefächerte Medien darzustellen. Also dass man wirklich sagt, okay, da ist eine Meinung, ich suche mir jetzt die andere Meinung im Internet, ich gucke, was da ist, ich gucke auf dem Podcast, ich gucke bei dem Blogger nach und bilde mir dann meine Meinung.
Ja,
das hat natürlich auch große Vorteile,
finde ich. Das ist für mich auch so einer der grundlegenden Widersprüche. Dass auf der einen Seite ist es so leicht wie nie, an Informationen zu kommen. Und auf der anderen Seite sind aber ganz viele offensichtlich sehr uninformiert.
Ja.
Und
das ist das eine. Und man kann natürlich unheimlich viele Fälschungen ins Internet bringen. Das ist auch ganz leicht. Also wenn man dann immer diese Zitate liest, die dann irgendwie bei WhatsApp dann über die Gruppen gehen. Also Und man braucht wirklich nur einmal nachgucken im Internet, dann sieht man, dass es eben Fake ist, aber es wird dann weiter verbreitet und irgendwann steht es als Wahrheit da. Das ist ja das Traurige.
Ich würde gerne so ein bisschen zum Thema Schreiben kommen. Was ich mich als erstes gefragt habe, wie schaffen Sie das? Ich stelle mir das relativ zeitaufwendig vor, das Schreiben. Ich hatte neulich mal in einem anderen Podcast, habe ich dann Ferdinand von Schirach gehört, der sagte, er schreibt am Tag 4 Stunden und in der Zeit schafft er eine A4-Seite. Und dann habe ich gedacht, ups, das ist aber sehr, sehr zeitaufwendig. Ich muss ja nicht bei allen so sein. Aber nichtsdestotrotz, wie schaffen Sie das? Sie haben einen normalen Vollzeitjob, glaube ich.
Ja, ich habe einen Vollzeitjob. Ich bin noch im Vorstand vom Förderverein Alter Friedhof. Ich bin noch im Vorstand von der Hans-Fallerler-Gesellschaft. Wir haben die Familie, den Garten, das Haus. Aber es geht. Also ich schreibe ja jetzt nicht so, weiß ich, nehmen wir mal einen Schriftsteller, Thomas Mann, der sich dann wirklich hingesetzt hat, gesagt, so, okay, ich schreibe jetzt meine 4 Stunden am Tag, dann beantworte ich 4 Stunden Briefe und mache meinen Mittagsschlaf zwischendurch und das ist mein Tag. Also so schreibe ich nicht. Ich habe Phasen, im Sommer schreibe ich weitaus weniger, also weil die Zeit ist gar nicht da. Und es ist auch so bei mir, also es ist ja nicht, man setzt sich an einem Schreibtisch und fängt an, jetzt einen Roman oder eine Erzählung zu schreiben. Es muss ja die Idee erstmal da sein, so, und die reift. Und wenn ich dann irgendwie weiß, okay, so könntest du es führen, dann setze ich mich hin, das sind vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten, dann wird eine Skizze geschrieben, die liegt dann auch wieder. Und irgendwann geht es dann los. Aber dann habe ich eigentlich wenn ich jetzt für Erzählungen, habe ich ein ziemlich kurzes Fenster dann, also ich schreibe sie wirklich runter dann und dann wird sie bearbeitet, weil ich da auch der Meister kaum oder wenig recherchieren muss. Jetzt bei den Romanen ist es natürlich anders. Und das sind lange Phasen. Aber ich habe dann, meine Frau weiß es auch, und die hat mir eben sehr den Rücken frei, da ich habe dann eben meine Schreibstunde, sag ich mal, von 7 bis 8:45 oder 8:30, wenn es denn ernst wird, mehr. Aber mehr als 2 Stunden am Abend schaffe ich gar nicht. Das geht nicht. Und vom Kopf auch nicht her. Wenn ich ausliege, ist es ein bisschen was anderes. Das ist immer so eine Klausur dann, weil ich ja dann alleine in meinem Hotelzimmer sitze. Aber meistens ist man dann auch so ausgebrannt abends, da kommt dann auch nicht mehr viel. Aber wenn es dann läuft, dann läuft es. Also, es geht, ich weiß nicht, es funktioniert.
Also Sie haben keine festen Zeiten keine festen Rituale, dass Sie sich an einen bestimmten Ort begeben müssen oder irgendwie sowas?
Nee, ich gehe nicht im Garten, stehe dann am Pult oder so. Ich habe oben meinen Schreibtisch und dann ist gut, hier wird die Tür zugemacht.
Okay.
Einige Freunde halten sich natürlich nicht daran, das Telefon klingelt dann trotzdem, dann ärgere ich mich immer, obwohl sie schon seit Jahren wissen, dass denn gerade Ruhe sein soll, aber gut. Das ist so.
Wo finden oder wie finden Sie Ideen? Wie entstehen die?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei den Beatles hatte ich ja schon gesagt, mit der tiefen Kontrolle, so mit den Estland-Romanen, was, ja, wir sind alle 2 Jahre da, das ist für mich mein zweites Heimatland, wir haben da viele Freunde, die Geschichte ist sehr interessant und das ist dann so langsam daraus gewachsen. Ich habe eben durch diese Sommertage in Estland, durch dieses Reisetagebuch, was ja mein erstes Buch war, hatte ich eben Deutschbalten kennengelernt. Irma Eigi hier aus Schwerin, die hat mir ihre Geschichte erzählt, die war sehr interessant, eben diese Umsiedlungsgeschichte. Und dann bin ich mit dem Recherchieren angefangen, habe dann eben im Urlaub recherchiert, habe das unseren Freunden gesagt, hört mal zu, ich will das schreiben. So, und dann läuft das. Ne? Oder sonst ist es wirklich eine Kleinigkeit. Also jetzt mal als Beispiel, ich habe eine Erzählung geschrieben über Nathalie, diesen Titel von Gilbert Bécaud, durch einen Keimzeit-Titel. So. Und ich kenne eben dieses Video und diesen deutschen Text eben von Keimzeit und habe gesagt, das ist schön, aber ja, erzähl doch mal die Story. Warum ist dieser Titel entstanden? Ist natürlich alles ausgedacht, aber die Idee war, ich glaube, 5, 6 Jahre alt und auf einmal dann ging es. Und ich weiß auch nicht beim Schreiben, wie sie ausgeht. Also bei solchen Sachen, das kommt beim Schreiben dann. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber es geht dann relativ schnell. Mhm. Also das Schwierigste ist eigentlich mehr diese Idee. Und das war für mich eigentlich auch immer so, ich habe diese Weihnachtserzählung geschrieben und das waren ja eigentlich Erzählungen für die Familie. So, und dann, ja, ab September wurde ich dann unruhig. Oh, du hast noch keine Weihnachtsgeschichte für die Bescherung. Ja, und wenn dann die Idee dann erst am 6. Dezember kommt, dann wird es dann haarig, ne? Und es hat immer geklappt. Aber die Idee ist erstmal das Wichtigste. Alles andere kommt dann irgendwie nachher.
Mhm. Gut, also erst die Idee, dann wird geschrieben.
Erst die Skizzen, dann Recherche-Skizzen, dann. Ich schreibe auch nicht an einem Stück weg. Also das letzte Buch ja, aber es waren sonst auch immer meistens dann immer einzelne Skizzen, die ich dann zusammengefügt habe, mir die Disposition dann gemacht und der Rest kommt dann beim Schreiben nachher.
was man ja als Leser nicht so mitbekommt und was ich mich gefragt habe, wie geht es dann weiter? Also das Schreiben, auch wenn ich es nicht mache, aber kann ich mir zumindest noch vorstellen, wie das so vielleicht verläuft. Aber was passiert denn dann eigentlich?
Wenn der Text fertig ist, dann ist man auch erstmal, ja, der Text ist fertig, man freut sich in einem Moment, die Erde dreht sich aber trotzdem weiter und es ist irgendwie, ja, man ist froh, aber auch nicht froh. Das ist ganz eigenartig irgendwie. So, und dann kommt die Frage eben, ja, taucht der Text was, taucht der Text nichts? Ich lasse ihn dann erstmal eine ganze Weile liegen, weil man ist betriebsblind und man ist satt. Also man hat dann wirklich seine Zweifel. Dann gebe ich es einem besonders kritischen Freund zum Lesen, dann einigen anderen Freunden, die sagen dann okay oder nicht okay. Jetzt das letzte Buch, da ist ein Drittel komplett umgeschrieben worden, weil ich selber beim Schreiben gemerkt habe, das hakt ein bisschen und er hat gleich gesagt, komm, vergiss es so. So, und dann geht es eben los mit dem Verlag, ne? Und das ist immer so die schwierigste Sache dann, ne? Weil das waren keine Bestseller, die Bücher liefen relativ gut, aber Verlage wollen richtig gute Gewinne machen und das ist dann eben das, ne? Also jetzt bei Lehmanns, bei den letzten beiden Büchern lief es super, also das war innerhalb von 2 Tagen entschieden. Da hatte der Verlagsleiter es selbst gelesen und ja, war sehr zufrieden. Rief mich dann und sagt, okay, wir machen da was und wir legen das andere nochmal gleich als Taschenbuch auf, weil es zergriffen war. Aber eben bei dem langen Müller-Buch, also der Cheflektor, der hat da drum gekämpft. Das sollte dann bei Weltbild kommen und klappte nicht. Und es war irre. Also das hatte ich schon abgeschrieben. Ne? Aber da denkt man nicht dran, wenn man schreibt. Man schreibt erstmal.
Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass eine gewisse Frustration dann da
natürlich
ist.
Natürlich. Und wenn man, also bei Langmüller, ich habe, glaube ich, 65 Absagen. Ich habe die noch zu liegen. Also es ist eine Sammlung von Verlagssignes Deutschland, Schweiz, Österreich. Ne? Also, ja. Und dann diese standardisierten Briefe, wenn man denn noch falsch angesprochen wird oder so. Ne? Und das frustriert sehr. Ja. Also es ist wirklich so. Aber bisher hatte ich mal Glück, Gott sei Dank.
Ja, das gehört dann auch dazu. Wenn ich das richtig erinnere, werden im Jahr in Deutschland um die 70.000 neue Bücher herausgebracht, vielleicht sogar schon ein paar mehr, eine irrwitzige Zahl. Und ja, dann ist es ja nicht nur das Problem, also einen Verlag zu finden, der das dann auch rausbringt, sondern man muss ja dann irgendwie auch sein Publikum erreichen unter diesen 70.000 Büchern.
Ja, das ist es. Und also bei Langmüller lief es damals, ich hatte riesengroßes Glück, also das Buch war ja eigentlich, also das Manuskript war abgeschrieben, aber dann kam eben diese Goodbye-Lenin-Welle und dann sagte der Verlag, oh, das ist aber jetzt was anderes, aber ja, Kathi Witt war in der Zeitung, alle waren wieder präsent und dann haben sie gesagt, okay, wir bringen das jetzt raus und hatten das eben auch als Spitzentitel und das war, also das merkt man dann schon, wenn es eine gute Werbung ist, ne? Das ging ja dann noch zu Pieper und NDR wollte, Thorsten Jahn wollte es ja damals mit Hasso Hartmann verfilmen und das klappte ja dann leider nicht. Also das sieht man dann, also wirklich, das läuft super dann, wenn man ein paar große Rezensionen hat. Ne? Mhm. Aber eben so bei den anderen Büchern ist eben, ja, die Leserreaktionen waren in der Regel immer gut. Aber man merkt dann wirklich dann auch, also wenn der NDR es dann mal bringt, dann läuft das Buch wieder besser. Also es muss wirklich Werbung, Werbung, Werbung. Ne? Mhm.
Und sind Sie denn bei jedem Buch auch irgendwie so auf Lesereise?
Ja, gegangen? Na, Lesereise, also ich werde meistens angesprochen dann. Ne? Also Lesereise, ich hatte jetzt mit den letzten in Leipzig, in Darmstadt, also da sind schon Orte bei dann, ne? Und da sitzen dann auch schon Leute. Also das muss man auch machen, das merkt man auch.
Jetzt haben Sie das auf Ihrer Homepage, das Erste, was man sieht, ist eine virtuelle Lesung, die Sie jetzt im Sommer gemacht haben, Corona-bedingt. Ist das ein Ersatz für
nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das ist, also ich sag mal, man verdient nichts an Büchern. Also man wird nicht reich, das weiß man, aber mich reizt das Weiterschreiben eben auch, also dieses Gefühl des Publikums dann zu haben. Also man merkt dann eben, man wird angesprochen und ja, man nimmt die Leute mit. Auch die Diskussion, wenn sie eine andere Meinung sind, das macht Spaß. Und man lernt so viele interessante Menschen kennen, auch was wir durch meine Bücher, also meine Familie, auch so meine Frau und ich, was wir an wirklich tiefen Freundschaften dadurch gefunden haben. Also eine deutsch-baltische Familie in der Schweiz, in Beromünster, sind so eine engen Freunde geworden. Und wir skypen jede Woche oder eben auch in Estland Menschen, mit denen ich mich gar nicht normalerweise unterhalten kann, nur über Englisch dann. Da kamen Leserbriefe oder wenn wir da sind, wir werden da rumgereicht. Also unsere Urlaube sind mittlerweile schon immer so ein bisschen Arbeit, weil dann da auch Lesungen sind. Das ist das Schöne eigentlich daran. Also dieses Gefühl, das Publikum, man kann es mitnehmen, sie sind da und das macht Spaß.
Ist ja auch schon mal aus so einem Gespräch vielleicht irgendwo dann mit Lesern auch irgendwo eine Idee entstanden für ein neues Buch?
Ich will nicht gerade, ja, was war das? Also, als Arno fertig war, der erste Teil. Und da hatte ich in Neustrelitz in dem Hans-Fallader Club gelesen. Und da sprach mich auch jemand an, dessen Großvater eben auch in Estland stationiert war im Krieg. Und der erzählte mir eine Geschichte, die dann auch mit eingeflossen ist.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie so als Schriftsteller, jedenfalls hört man das, als Autor, Entschuldigung, als Autor auch gerne selbst lesen. Hinter sich, das sehen unsere Zuhörer ja nicht, aber hinter sich haben Sie eine große Wand mit Büchern. Was sind so Ihre Lieblingsschriftsteller?
Ja, also jahrelang oder jahrzehntelang war es Hans Fallader, aber der ist nur abgearbeitet bei mir. Richtige Lieblingsschriftsteller, also Emil Ludwig, das ist ein Biograf aus den 20er, Anfang 30er Jahre. Den habe ich verschlungen, den verschlinge ich heute noch. Und sonst geht das eigentlich querbeet, also auch vielen modernen Autoren. Also Stefan Heim ist für mich eigentlich immer noch, obwohl natürlich schon lange nichts mehr gekommen ist von ihm, geht ja nicht. Aber eben Christoph Hein, also ich habe dann eben so, sage ich mal, so Altersbücher, die kaufe ich als Taschenbucher, eben Christoph Hein muss ich als Hardcover kaufen. Und also richtig feste Lieblingsautoren habe ich nicht. Ich lese sehr gern die Realisten und Naturalisten, also Remarque, Ernst Gläser, Erik Greger, aber das ist auch alles schon so ein bisschen abgearbeitet. Ich bin auch immer offen eigentlich für neue Bücher oder für neue Autoren, auch für unbekannte Autoren.
Haben Sie so das Gefühl, dass Sie sich von Ihrem Stil an dem einen oder anderen auch orientieren?
Ja, man liest schon bewusst. Also ich sag mal, die Dialogkunst von Fallader ist irre. Also wenn ich da mal hinkommen würde, dann wäre ich sehr froh. Also man guckt schon, man liest anders, wenn man schreibt.
Anders lesen ist ein gutes Stichwort. Ich kenne die Diskussion seit vielen Jahren. Was ist nun besser? Ein Buch, ja, wo junge Leute sagen, ein Papierbuch. Oder, den Ausdruck fand ich auch schön. Oder, ja, ein E-Book. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, also, ich kann es ja mal zeigen. Das ist mein Kindle.
Ah, versteckt.
Den hat meine Tochter, meine Schwiegertochter als Buch getarnt.
Ja. Yeah.
Also ich habe mich erst geweigert, nicht, aber sehr gestrebt. Das habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Ding. Aber ich muss jetzt sagen, also ich lese schon E-Books. Für mich ist, wenn ich meine eigenen Texte drauf lese, ist es sehr gut. Also weil ich dann eben gleich korrigieren kann und so. Und eben, ich sag mal, Reiseliteratur, Sachbücher hole ich mir als E-Book jetzt. Mhm. Aber eigentlich ist das Gefühl des Papiers, gerade bei alten Büchern, das ist einmalig. Der Geruch, der da rauskommt von dem Vorbesitzer oder von dem Dachboden, wo es stand oder im Keller lag. Auch ein neues Buch, es ist eben doch, es ist individuell, der Umschlag. Und Deutschland hat ja, also in Deutschland kommen ja zum Glück wirklich noch künstlerisch gute Bücher raus. Also wenn man im englischsprachigen Raum guckt, das sind ja doch eben sehr viele schnelle Taschenbücher. Ne? Mhm. Wollen wir eine Pause machen?
Na, wir sehen, es ist alles live und ungestellt. Ich habe auch noch mal geguckt nach einer relativ jungen oder neuen Erhebung, lesen nur noch 34% der Jüngeren, also der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und das ist auch eine Zahl, die von Jahr zu Jahr abnimmt. Nun gibt es natürlich eine Menge Alternativen, ob das jetzt Videos sind oder ich weiß nicht was. Trotzdem finde ich es schade, also, ja, weil ich denke, Lesen hat uns, glaube ich, in unserer Generation sehr geprägt, ja, und vieles in Gang gebracht. Haben Sie eine Idee, wie man vielleicht die Lust am Lesen wieder fördern könnte?
Ja, da müssen wir die Smartphones verbieten, ne? Dass mehr Zeit zum, oder dass man die Leute erstmal, die Jugendlichen erstmal ranführt ans Lesen. Ne? Ja. Das sind ja zum Glück nicht alle so. Aber, also ich sehe es bei unseren Kindern eben, die lesen auch noch sehr viel. Und auch da der Freundeskreis, aber eine Idee. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie eine Kampagne jetzt mehr Lesen hilft. Also das, vielleicht muss man wirklich jeden Einzelnen mal ja, an das Buch heranführen. Das ist eben, das ist ja auch, ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig in der Kindheit. Also Wenn man Kinderbücher liest oder ganz früh liest, eben diese Fantasiewelten, die sich für einen da aufmachen, man ist mit Leuten zusammen aus den Büchern. Also bei uns war es so zu Hause, meine Eltern haben sehr spät einen Fernseher gehabt und dann sind wir bei meiner Großmutter gucken gegangen, oben im Haus, die kennst du aus dem Beatles-Buch. Und es waren immer Bücher da. Und als wir noch nicht lesen konnten, mein Vater hat mir vorgelesen, später meinem Bruder, und dann, ja, man hat gelesen. Wir hatten die Kinderbibliothek in den Schulen, bis zur vierten Klasse, nachher die große Bibliothek im Pionierhaus, und ja, die ganze Klasse war da eigentlich Gast. Und vielleicht würde man das vielleicht schaffen, dass man wirklich, ja, man muss die Kinder ranführen. Und wenn es eben von zu Hause nicht ausgeht, ja, durch die Kindergärten. Aber da wird gelesen. Also ich weiß es von einer Freundin, die ist, also die macht sehr viel. Ich denke, das wirklich in der ersten Zeit der kindlichen Erziehung ist es ganz wichtig. Hm. Ich sitze mit meiner Enkeltochter, die ist anderthalb auch, und lese ihr was aus dem Pappbuch vor, auch wenn sie nichts versteht, aber dass sie dieses Gefühl haben, ne?
Ja.
Die andere ist noch nicht so weit, aber
das kommt auch.
Klar wird das kommen.
Dann habe ich gesehen, das fand ich sehr amüsant, ja, es gibt bei YouTube einen Kurzfilm zu sehen, ja, an dem Sie beteiligt waren. Also wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie zusammen mit Till Endemann, dem Regisseur, das Drehbuch geschrieben. Fröhliche Weihnachten und ja, ein Film, wie der Name schon sagt, der sich mit so gewissen Weihnachtsbräuchen beschäftigt, das Ganze sehr auf die Schippe nimmt, auch, ja, mit sehr überzogenen oder übersteigerten Klischees so arbeitet, aber ganz amüsant ist. Wie gesagt, den kann man bei YouTube ganz leicht finden. Was ich mich gefragt habe, wie ist das, wenn man ein Drehbuch dann schreibt, auch wenn es vielleicht nicht so lang ist, aber ist das ein anderes Schreiben als eine Erzählung?
Ist völlig anders. Also ich kenne ja Till durch die Beatles. Also er sollte ja damals die Regie für Beatles-Film übernehmen. Ne? Und ja, da ist eigentlich eine Freundschaft draus geworden. Und ich hatte Till dann mal zu Weihnachten, das ist eine von den Familienerzählungen, die hatte ich ihm geschickt. Und er sagte, oh, gutes Ding, da machen wir was draus. Schön böse, schön klischeebeladen, da machen wir was. So, und dann sagte er, du schreibst das Drehbuch. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben, das geht überhaupt nicht. So, und dann hat er mir eben ein paar Drehbücher geschickt von Kurzfilmen, die er gemacht hat. Es gibt auch so ein Programm dafür, also dass man dann schon so diesen Satz hat. Und ich habe dann einfach losgeschrieben. Er hat mir das wieder um die Ohren gehauen, hat mir gesagt, warum er es um die Ohren haut. Und die achte Fassung, glaube ich, nachher, die war dann stimmig. Und nachher ist der Film dort zum Teil auch noch anders geworden. Ne? Also man schreibt wirklich, wenn man eine Erzählung, also einen Text schreibt, ja, man sieht sich ja als Erzähler daneben und beschreibt die Bilder. Und wenn man jetzt eben so ein Drehbuch hat, da ist eben ja die Stärke erstmal der Dialog. Und die Beschreibung der Bilder ist ja wie bei einem Theaterstück. Also man muss unheimlich viel, der Text war, glaube ich, 14 Seiten lang, so dieser Film ist mit dem Abspann 11 Minuten lang. Ne? Also man muss so viel da reinlegen in kleine einzelne Szenen, die man sonst über eine halbe Seite erläutert, und das war eben das Schwierige. Hat aber auch Spaß gemacht. Und wir haben dann nachher noch ein Drehbuch gemacht von einer Erzählung von mir, die ist grenzenlos. Die hatte ich letztes Jahr eingereicht, da war Risse bei der Literaturzeitschrift, und leider haben wir keinen Geldgeber da gefunden. Und da haben wir das eigentlich noch stärker gemacht, also mit diesen Bildern als Kulisse, als Hintergrund.
Waren Sie da beim Dreh dabei?
Ja, war ich mit bei, ja. Ich hatte zwei Abende. Also sie haben ja eigentlich mal nachts gedreht in Dresden. War klasse. Ich kam ein bisschen zu spät, sonst hätte ich noch mitspielen können. Da ist doch so eine Szene, wo er im Büro sitzt und dann geht macht die Polonaise. Und da hätte ich mit reinkommen können, aber ich kam zu spät. Das ärgert mich heute noch so ein bisschen. Ja, es war irre. Und dann eben dieser kleine Film, was das für ein Riesenaufwand ist. Ja. Ne? Und der MDR hat ihn ja produziert. Die Schauspieler haben alle ohne Gage gespielt, weil sie das Drehbuch auch gut fanden. Ich war dann zu der Premiere nachher in Dresden. Ne? Und also ich gucke ihn immer wieder gerne. Nicht jetzt, weil es mein Film ist, aber die beiden Schauspieler oder die drei Hauptschauspieler sind so klasse auch. So diese kurzen Dialoge, die Dialoge, jetzt musst du stark sein, Erwin und so. Also es ist immer wieder schön zu Weihnachten. Ja, also meine Schwiegertochter findet ihn ein bisschen frauenfeindlich, aber gut. Es ist ein Klischeefilm.
Haben Sie so daraus irgendwann mal die Idee, vielleicht sogar mehr zu machen in dieser Richtung? Also ein Film oder eine Serie?
Man muss an die Leute rankommen. Ich glaube, das ist noch näher dran am Markt als Bücher schreiben. So. Ich weiß es nicht. Also mit Till damals die Arbeit hat wirklich Spaß gemacht. Also ich konnte es mir vorstellen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen sollte. Also nicht jetzt technisch. Ich denke, das schafft man dann auch mit mehreren Versuchen dann. Aber man muss an die Leute kommen.
Der Sommer, der neigt sich jetzt so ein bisschen dem Ende zu, so ganz langsam, also nicht gleich heute auf morgen. Das heißt, jetzt kommt nachher wieder die Zeit, so habe ich Sie verstanden, wo Sie wieder mehr Zeit zum Schreiben haben. Gibt es gerade ein aktuelles Projekt, woran Sie arbeiten?
Naja, ich bin jetzt dabei und gucke meine Erzählungen durch. Also Lehmanns, die sind mit den letzten beiden Büchern zufrieden, und der Volker Turner, der Verlagsleiter, weiß das eben auch, dass ich Erzählungen in petto habe, also neuere, auch ältere. Und meinte eben, ich soll ihm die mal schicken. Die arbeite ich jetzt peu à peu durch. schicke ihn dir und dann mal sehen, wenn es klappt, dann wird es ein Band Erzählung. Ne? Und ja, ich habe einige Texte, die spucken rum und...
Die müssen noch reifen.
Die müssen noch reifen, ja. Sind teilweise auch schon längere Sachen, also 60, 70 Seiten. Und wie gesagt, der dritte Teil ist auch angedacht. Also ich weiß, wie er endet, aber dazwischen fehlt noch ganz viel. Es kommt irgendwann dann mal, denke ich mal, so wenn...
Ja.
Ja, es irgendwann juckt dann in den Fingern. Und dieses Jahr ist sowieso, ich sag mal, nicht so ein schönes Jahr. Also das schlicht, das merkt man so auch. Mein Vater ist im Frühjahr gestorben und das ist dann auch alles immer, ja, der Kopf muss frei sein.
Hm. Ich würde gerne nochmal das Thema Estland ansprechen, weil...
da warte ich drauf.
Ja, weil das ja auch nochmal eine besondere Rolle spielt. Sie haben das schon an der einen oder anderen Stelle anklingen lassen. Das nördlichste der drei baltischen Länder, also doch relativ weit weg von uns, ich glaube so 1.500 Kilometer.
1.700 also, Kilometer bis Tallinn, ja, von Rügen.
Ja, wie entsteht da so eine Verbindung?
Ich war 1974, also ich bin ja in der Fritz-Reuter-Schule zur Schule gegangen in Schwerin und Schwerin hatte ja oder hat ja noch Tallinn als Partnerstadt. So, und da gab es ja damals diese Freundschaftszüge, Estland, Bezirk Schwerin, und da war ich als 13-Jähriger im Sommer 1974 in Tallinn. Wir waren erst in Moskau und waren dann aber die längste Zeit in Tallinn eben bei Gasteltern untergebracht und ich war da bei der Familie Fahrt und die hatten eben, also Waldo, der Sohn, da hat sich um mich gekümmert. Sie hatten eben halt diesen einen Sohn und wir haben uns damals schon befreundet. Er kam dann zweimal nach Schwerin, auch durch einen Jugendaustausch, war dann in der Becherschule. Ja, wir haben uns geschrieben und ja, ich war damals eigentlich schon von Estland schon irgendwie als Kind, na gut, die erste große Reise mit 13, das war schon irre, ne, und fand das, ja, die Menschen toll und das Land, also die Stadt toll. Wir haben uns dann noch geschrieben, haben uns aus den Augen verloren und wir sind dann 89 vom Drisch wieder in die Stadt gezogen, in die Karl-Marx-Straße, und da habe ich seine alte Adresse gefunden, habe ihm geschrieben und hatte das große Glück, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, ich glaube, die Postbotin war eine, also die Freundin der Postbotin war eine Freundin seiner Mutter oder so. So, und die waren jedenfalls dreimal umgezogen und dadurch kam der Brief aber trotzdem noch an. So, und dann hat er zurückgeschrieben, dann waren die 91 das erste Mal bei uns, also gerade nach der Unabhängigkeit, noch mit dem sowjetischen Pass, da wurde der Estland schon gar nicht anerkannt. So, und dadurch kam das dann eben, ne? Und ja, wir sind mit den Kindern da gewesen, alle 2 Jahre, wir dort, die dahin quer durchs Land, die haben dann ja, irgendwo auf Bauernhöfen übernachtet, bei seinen Freunden, also bei ihren Freunden dann, und das Land ist wunderschön. Die Esten haben so auch Ähnlichkeit mit uns, also sie sind nicht jetzt so total emotionsgeladen. Also wenn sie freundlich sind, meinen sie es ernst und nicht aufgesetzt, also Küsschen links, Küsschen rechts, sowas gibt's da nicht. Und Hände schütteln kommt auch erst beim dritten Mal. So, und es ist eben ein unheimlich interessantes Land von der Kultur und von der Geschichte her, weil die ja nur wirklich von den Deutschen, Schweden, Russen geprägt worden sind, ne? Und das sieht man eben auch. Also es ist ein tolles Land und menschenleer. 1,3 Millionen Einwohner und so groß wie Dänemark. Also man fährt und sieht ja, keinen. Und ein Drittel wohnt in Tallinn davon. Ne?
Ja. Also das erklärt so ein bisschen, weil das war auch eine Frage, die sich mir gestellt hat. Ich habe also das Anu auch gelesen und habe gedacht, Mensch, woher kommen alle diese detaillierten Beschreibungen und das kann man ja nicht nur aus eigener Anschauung
das kennen. Sind auch, ne? Das eben ist, Orte, die wir kennen. Ja, gar nicht. Ja. Deswegen spielt er auch viel auf Hiuma. Ne?
Ja.
Im zweiten Teil nachher, der spielt er in Sibirien zum großen Teil. Das war natürlich auch weiter schwieriger für mich mit der Recherche. Ne?
Ja.
Und eben auch so im ersten Teil, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, da mit dem, wo er Christoph eben das zweite Mal auf die Insel kommt, mit diesem Zirkusdirektor,
so der gleichzeitig,
also, der ist dann gleichzeitig Kommandant der Insel, das war wirklich so. Ja, ne? Also, das sind teilweise skurrile Zustände da gewesen, auch während des Zweiten Weltkrieges.
Wie war das eigentlich 1974? Das gehörte ja nun zur Sowjetunion. War das aber trotzdem als ein eigenständiges Land, war es ja nicht, aber als Estland erkennbar für Sie?
Ja, sofort. Und, naja, das war sowieso irgendwie drollig. Also wir waren in Kramon im Vorbereitungslager und wurden natürlich dann auf Richtung getrimmt. Und dann wurde uns ja erzählt, eben, dass die 1940 mit Begeisterung in die Sowjetunion beigetreten sind und mit fliegenden Fahnen und so. So, und dann kam ich ja dann in Tallinn an und habe dann mit meinem Wissen geglänzt, aber meinen Gasteltern, und dann guckten die mich nur groß an und sagten, fliegende Fahnen, da wissen wir aber nichts von. Und dann haben die mir das erstmal so ein bisschen erzählt, wie es wirklich war. Und mir gingen natürlich so die Augen über. Es hieß aber auch gleich, denn wenn ihr nachher im Pionierlager seid in Tapasalo, aber da wird natürlich nicht drüber gesprochen. Wir hatten ja dann auch unsere Treffen mit den estnischen Kommunisten da, und da wurde uns das ja genauso erzählt. Und man hat schon sehr, sehr deutlich gesehen, dass die Esten keine Russen waren. Also erstmal waren sie viel westlicher gekleidet. Es wurde finnisches Fernsehen geguckt, so wie wir ARD und ZDF geguckt haben in Schwerin. Sie haben viel offener diskutiert und man sah es auch am Lebensstandard, selbst von Moskau aus. Wir waren ja ein paar Tage in Moskau gewesen und Tallinn war anders. Ich habe da meinen ersten Punker gesehen. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ja, und dann 74. Also es war irre.
Das war wirklich sicher einer der gewesen sein. Ja.
Sicher wird es ein Finne gewesen sein, aber trotzdem, den haben die ja so rumlaufen lassen. Ne?
Ja. Sie beschreiben in dem Buch auch sehr intensiv und prägnant ja, diese Verflechtung deutscher Geschichte mit estnischer oder baltischer Geschichte, ist ja nicht nur Estland. Hat sich davon was bis in die heutige Zeit getragen?
Ja, auf jeden
Abgesehen
Fall.
Abgesehen von der Architektur, meine ich jetzt mal.
Naja, man findet im Estnischen, sie haben in den 20er Jahren so ein, also estinisiert. Also viele Esten hatten deutsche Nachnamen. Es war ja in den 19. Jahrhundert, hieß es ja eben, ja, okay, wenn du Deutscher bist, kommst du weiter. Und deswegen wurde das estnische Bildungsbürgertum eben auch, ich sag mal, aufsteigen in Anführungsstrichen ins Deutsche. So, und sie haben in den 20er Jahren haben sie eben ihre Sprache estinisiert, aber man findet eben trotzdem noch viele deutsche Lehnswörter, die die Hanse eben mitgebracht haben, die deutschen Siedler. Ne? Mhm. Also Büxit, Unterhose, ne? Zum Beispiel, oder Leib fürs Brot, Kirche, Kirche, Postmeister, Notar, Reisebüro. Das ist dann auch so manchmal wirklich lustig geschrieben für deutsche Augenland. Ne?
Ja.
Und man merkt es an der Küche. Also es ist eine wirklich norddeutsche Küche. Sauerkraut, Blutwurst. Also wir waren vor 3 Jahren, waren wir Silvester in Tallinn und bei denen ist Blutwurst Weihnachtsgericht. So, und wir haben dann geskypt mit unseren Schweizern und Waldo dann eben und ich. Und dann kam das Thema Blutwurst und sag ich, naja, unsere Blutwurst ist die beste. Und dann sagte er, vergiss es. Uns ist besser. So, und dann haben wir 3 Sorten Blutwurst aus Schwerin mitgenommen vom Fleischer Lange und noch 2. Er hat 3 Sorten besorgt und dann haben wir wirklich 6 Abende Blutwurst gegessen, verschiedene Sorten. Es ist wirklich deutsche Küche, durch und durch dann da. Da merkt man es dran. Ja, und dann, wie soll ich sagen, ich will es jetzt nicht irgendwie arrogant sagen, aber man merkt es an den Manieren. Also es sind eben, sie sind sehr zurückgesetzt, unheimlich akkurat, also auch von den Terminen her, also schon von den Terminen bald akkurater als wir. Also wenn wir beiden Familien unterwegs sind, da geht es um 9 Uhr los und nicht um 9 Uhr 2. Also das spürt man auch. Also es ist alles eben wie drumherum, wo es dann eben, oh Gott, eine Viertelstunde.
Am Augenfeld ist es, glaube ich, schon mit der Architektur. Ich war
das ist
zufällig,
ganz, ja.
Nun, das hatte jetzt ja gar nichts mit unserem Gespräch heute zu tun, also im letzten Herbst in Tallinn ein paar Tage und war da auch zum ersten Mal und für mich war das verblüffend. Also wenn man da durch die Altstadt geht, die ja auch ganz toll restauriert ist inzwischen, ja, das, man könnte auch in Stralsund sein,
ja, oder Lübeck, Rostock.
Auch also, die deutschen Inschriften
dann also eben, es ist eine internationale
absolut,
Stadt.
Absolut ja. Identisch. Ja. Ich habe mich so gefragt, gibt es eigentlich auch was die Deutschbalten, die ja dann so Ende der 30er, Anfang 40er Jahre umgesiedelt worden sind, also hierher, haben die was mitgebracht, was noch irgendwo zu finden ist? Oder ist das untergegangen? So in den
der Dialekt. Also man bei ja. den ganz alten Leuten hört man wirklich nur den Dialekt, also dieses Baltendeutsche.
Mhm.
Ja, was haben sie mitgebracht? Also sie sind, da staune ich immer wieder drüber, also sie sind unheimlich fest organisiert noch, obwohl ja das nun schon mittlerweile die 3. Generation ist, die in Deutschland lebt. Also sie haben ihr baltisches Studentenwerk, sie haben die Karl-Schirn-Gesellschaft, sie forschen noch sehr viel und haben auch nicht so wie, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber so viele, wie viele eben, viele Vertriebene eben so dieses, naja, wir sind jetzt hier, aber eigentlich gehören wir dahin. Also sie sind wirklich, sie sind hier angekommen, aber sie sind trotzdem, ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, es ist ganz eigenartig. Ich merke das eben bei unseren Schweriner Bekannten da, ja, sie haben sich als Estländer bezeichnet. Also sie sind eben, sie haben in einem Land gelebt, was ihnen nicht gehört hat, obwohl sie ja nur die Oberschicht waren, aber sie haben sich nicht als Deutsche gesehen in dem Sinne. Kulturell schon, aber eben auch, ja, als Estländer. Es ist eben ein bisschen anders.
Diese Zwiespältigkeit oder
ja.
Zerrissenheit, die
ja.
schildern sie, also für mich jetzt auch sehr schön in dem Buch, weil so die Hauptfigur, der ist ja in Estland geboren, aufgewachsen, spricht fließend Estnisch und hat aber ganz viel damit zu tun, dass er von einigen, nicht von allen, aber von einigen immer als Deutscher angesehen wird und gesagt, du gehörst nicht zu uns, du bist keiner von uns.
Und ne? So ist es auch gewesen.
Ja.
Also das liest man in ganz viel Literatur. Also Siegfried von Fee gesagt, diese baltische Tragödie.
Ja.
Ich meine, da ist natürlich, er ist ja auch noch adlig. Das ist ja dann noch anders. Die waren eben die Gutsbesitzer, das andere waren die Leibeigenen. Ne? Aber ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber eben, wie gesagt, wenn eine Katze im Pferdestall geboren wird, ist es trotzdem eine Katze. Und so sehen die Deutschspalten sich zum großen Teil oder haben sich gesehen, die alte Generation.
Ja.
Also wir waren letztes Jahr in Darmstadt zum Mare Baltikum und das ist so eine Konferenz, ja, wo denn speziell das Thema auch Baltikum ist und da habe ich auch gelesen und da haben wir diesen Baltenball erlebt dann und das sind eben junge Leute, das sind Studenten, aber sie machen, tanzen eben die alten deutsch-baltischen Tänze, die sie da gemacht haben, mit einer Begeisterung. Also das ist nicht aufgesetzt. Ich sag mal, das ist nicht so dieses Aufgesetzte, wie man es oft hat. Ne? Also jetzt Trachtengruppe, tralala, und sie sind da wirklich drin noch.
Schwerin ist bis heute, das haben Sie auch schon gesagt, Partnerstadt von Tallinn. Gibt es da noch irgendwelche Aktivitäten oder steht das nur auf diesen Schildern am Ortseingang?
Nein, es gibt noch Aktivitäten. Ne? Sie machen ja diese gemeinsame Mathe-Olympiade. Dann gibt es im Freundeskreis Schwerin-Tallinn, aber ich glaube, der ist nicht mehr so richtig aktiv. Wieder, was jetzt politisch da läuft, weiß ich nicht, aber ich weiß es eben auch selbst aus dem Bekanntenkreis, dass eben doch auch noch durch diese Brieffreundschaften, diese alte Partnerschaft, Freundschaften existieren. Also heute hatte ich gerade einen Anruf von jemandem und die waren da. Sie hat da ihre alte Freundin auch besucht, also mit ihrer Familie, und war völlig begeistert, war auch auf Yuma. Sie hatte mein Buch gelesen und dadurch kennen wir uns auch. Und dann sagte sie eben ja und war wieder toll. Aber es könnte mehr passieren, sage ich mal. Also ich glaube, es war früher auch mehr, vor 10, 20 Jahren.
Ja. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es so viele Möglichkeiten heute gibt.
Ne? Das denke ich auch.
Ja. Es gäbe auch noch viele Möglichkeiten, unser Gespräch noch fortzusetzen. Ich gucke so ein kleines bisschen auf die Uhr. Sie hat vorhin auch schon geschlagen. Deswegen müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Und wir haben so eine kleine Tradition. Sie haben unseren Podcast ja auch schon gehört. Das heißt, Sie wissen das. Sie haben so eine kleine Tradition. 6 Fragen, ja, die Sie bitte möglichst spontan beantworten. Die erste ist: im Urlaub, wohin zieht sie? Strand oder Berge?
Strand.
Zum Fasching oder zum Fußball?
Eigentlich beides nicht.
Beides nicht?
Beides nicht so wirklich.
Okay. wenn Sie essen oder kochen, Fleisch oder Gemüse?
Auch beides, mittlerweile. Früher mehr Fleisch.
Bier oder Wein?
Muss ich auch wieder beides haben. Früher mehr Bier, jetzt beides gleich.
Ja, beim nächsten Mal bin ich gespannt. Schlager oder Rock?
Rock.
Okay. Ostsee oder, sonst frage ich immer Schweriner See, aber Sie haben hier einen See fast vor der Haustür, den Rugensee. Das ist dann Ihr
Bad. Im Winter die Ostsee.
Okay. Ja, Herr Dettmann, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich interessant für mich.
Wirklich Spaß gemacht.
Ich glaube, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, genau. Ein ganz großes Dankeschön auch wie jedes Mal an Steffen Holz, der im Hintergrund arbeitet und dafür sorgt, dass wir da nachher gut zu verstehen sind. Wir haben heute ganz viel über das Schreiben und Lesen gesprochen und für diejenigen von euch, die das auch interessiert und fasziniert, möchte ich schon mal auf eine Veranstaltung hinweisen. Am Sonntag, dem 11. Oktober, ist noch ein paar Tage hin, aber ja, die Zeit vergeht schnell, wird es in Schwerin an den Büchertauschboxen, die ist da, das sind diese gelben Telefonzellen mit den Bücherregalen drin, die es da in verschiedenen Stadtteilen schon gibt, wird eine Aktion stattfinden, die heißt Tauschen und Lauschen. Und da werden also einige Prominente und auch weniger Prominente aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Und wer unbedingt möchte, könnte mich da auch treffen. Also mal ein bisschen drauf achten, wenn das dann konkret angesagt wird, auch mit dem Programm, wer wann wo liest, 11. Oktober, vielleicht schon mal im Kalender eintragen. Ja, liebe Zuhörer, wenn euch unser Hauspost-Podcast im August gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Wir freuen uns nicht so sehr, aber auch das müssen wir ertragen, wenn es euch nicht gefallen hat. unsere E-Mail-Adresse ist redaktion@hauspost.de. Die nächste Ausgabe gibt es dann planmäßig Ende September. Bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund. Tschüss.
Der Hauspost-Podcast, jeden Monat neu auf hauspost.de oder Spotify.